NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
Mit Gefühl 7 Wochen ohne Härte heißt das Fastenmotto der evangelischen Kirche in diesen Wochen vor Ostern. Mein Motto ist 7 Wochen ohne Süßes. Und geklappt hat es bisher eher so, na ja. Meine Kollegin hat dazu die passende Kolumne heute. Überschrift: Weniger ist mehr. Und es geht gleich bei uns um den heutigen Equal Care Day, also einen besonderen Tag für die, die sich kümmern. Schön, dass Sie mit uns wach werden. Sie hören Ihr Kirchenmagazin mit Claudia Aue.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.
Wer pflegt und versorgt, wer kocht und füttert, wer putzt, räumt auf, wäscht und kümmert sich. Und für welchen Lohn? Das waren Fragen in einem Test zum Equal Care Day, den ich im Internet gefunden habe. Also für den heutigen Tag zum Thema, wie verteilt sich eigentlich die Sorgearbeit? Spannend, zumal das ein zutiefst christliches Thema ist. Wie können alle Menschen gleichberechtigt, mit Würde und gerecht leben? Meine Kollegin Ann-Kathrin Brenke hat dazu mit der Politikwissenschaftlerin und evangelischen Christin Antje Schrupp geschnackt.
Kinder versorgen, Angehörige pflegen, den Familienalltag organisieren. Und das alles neben dem Job. Das ist ein Spagat. In den sozialen Medien zeigen junge Frauen, wie sie sich ganz der Hausarbeit widmen. Sie posten Bilder von frisch gebackenem Brot, von perfekt gedeckten Tischen und zeigen sich in Kleidern im Stil der 50er Jahre. Sie nennen sich Tradwives, traditionelle Ehefrauen. Ihr Ideal? Er, der Mann, verdient das Geld, sie, die Frau, sorgt für Familie und Heim. Doch die Rückkehr zum traditionellen Familienbild ist keine Lösung, sagt die Politikwissenschaftlerin Antje Schrupp.
Das ist eine bissene Mogelpackung, die aber als Versprechen reagiert auf ein tatsächliches, ungelöstes Problem, nämlich das Problem der Care-Arbeit, von der nicht klar ist, wer sie tun soll und unter welchen Bedingungen.
Auf dieses Problem macht der Equal Care Day heute aufmerksam, denn Care-Arbeit liegt bis heute überwiegend bei Frauen. Sie sind dadurch deutlich mehr belastet als Männer und oft erschöpft. Der Tradwife-Trend trifft daher einen Nerv.
Das ist natürlich verlockend, vor allen Dingen für eine Generation jüngerer Frauen, die das alte, traditionelle Patriarchat der Hausfrau gar nicht mehr erlebt haben, das ja mit Entrechtung und Unterdrückung und so weiter verbunden ist.
Frauen mussten sich durchsetzen, um gleichberechtigt zu sein. In Politik, Gesellschaft und auch in der Kirche. Wenn sie sich nun freiwillig aus diesen Räumen zurückziehen, verändere das auch die Machtverhältnisse. Wer finanziell abhängig ist, verliert Spielraum. Im Netz wird die Rolle der traditionellen Ehefrau manchmal auch christlich fehlgedeutet und als gottgegeben dargestellt. Gerade deshalb schauen viele evangelische Frauen genau hin, so wie Antje Schrupp. Sie engagiert sich im Dachverband Evangelische Frauen in Deutschland und warnt davor, Gleichberechtigung und Demokratie für selbstverständlich zu halten.
Ich finde, evangelische Frauen, so wie alle anderen Frauen und auch Männer, sollten alles, was sie an Möglichkeiten haben, an Ressourcen haben, einsetzen für diese Arbeit an einer demokratischen Kultur, die nur demokratisch sein kann, wenn sie feministisch ist.
Am Ende geht es nicht darum, ob eine Frau gern backt oder lieber Karriere macht. Es geht um Freiheit, um die Frage, ob alle Geschlechter gleichberechtigt wirken können. Die Herausforderung liegt also nicht in der perfekt organisierten Küche, sondern darin, wer Verantwortung übernimmt, in der Care-Arbeit und für die Gesellschaft, in der wir leben.
Danke an meine Kollegin Ann-Kathrin Brenke und Antje Schrupp, Politikwissenschaftlerin und Engagierte im Dachverband Evangelische Frauen Deutschland. Moin auf NDR 1 Welle Nord, Sie sind mitten im gesegneten Sonntag. Schön, dass Sie dabei sind. Hasen, gelbe Kerzen, bunte Eier. In diesen Wochen gibt es schon viele Ostersachen in den Geschäften und auf speziellen Märkten. An diesem Wochenende zum Beispiel im Künstlermuseum Heikendorf. Dort können Sie einen ganz besonderen Ostermarkt besuchen. Zu sehen sind die verschiedensten Techniken der Kunst auf Ei, verbunden mit christlichen und anderen Traditionen zu Ostern. Ina Spielhagen-Göser pflegt die sorbische Technik. Sie hat Andrea Ring etwas darüber erzählt.
Was man braucht für die sorbische Kunst des Eiverzierens, gab es früher auf jedem Hof, erzählt Ina Spielhagen-Göser. Hühnerei und Gänsefeder zum Auftragen von Bienenwachs.
Gefärbt hat man früher natürlich, auch meine Großmutter hat das noch gemacht, mit Zwiebelschalen, mit Spinat, mit roter Beete.
Die traditionelle Wachsreservetechnik mit ihren filigranen geometrischen Motiven hat die Großmutter von ihrer Schwester gelernt, die dort lebte, wo die sorbische Minderheit zu Hause ist.
Das ist der Spreewald und die Lausitz, wo es früher sehr viele Wölfe gab.
Daher kommen die Ornamente aus vielen aneinandergesetzten Dreiecken.
Die Wolfszähne, das ist ein Abwehrzauber.
Die ursprünglich heidnische Symbolik wurde dann christlich gedeutet.
Obwohl jetzt ja wieder Wölfe in der Gegend sind, gilt das Dreieck eher als Symbol für Vater, Sohn, Heiliger Geist.
Zierliche Blüten stehen für Wachstum und den erwachenden Frühling.
Ein Punkt in der Mitte und drumherum gesetzte Rhomben. Dann gibt es Garben, ein Punkt, der ausgezogen wird zu einem Strich und dann aneinandergereiht.
Setzt man viele Striche aneinander,
dann ist es die aufgehende Sonne.
Patenkinder bekommen an Ostern traditionell drei Eier geschenkt. Ein Brauch, der sich aus dem sogenannten Zinsei entwickelt hat, das Bauern im Mittelalter an ihre Grundherren zahlen mussten.
Das waren besonders rote Eier am Anfang auch, weil rot eben auch das Symbol für Liebe ist und für das vergossene Blut Christi. Das Grün, Symbol für das Wachsen und Werden. Gelb für Wärme und Licht. Blau wird aber auch noch bei den Sorben sehr viel verwendet.
Wie färbt man Blau?
Blauholz gibt es. Also es sind ganz bestimmte Rindenteile. Oder aber auch man konnte Tinte nehmen.
Ein anderer Brauch, den Ina Spielhagen-Göser noch von ihrer Großmutter kennt, ist das Osterwasser holen. Junge Mädchen tun das.
Sie müssen dazu vor Sonnenaufgang am Ostersonntag das Haus verlassen, gehen zu einer Quelle und holen sich dort das Wasser. Man darf auf dem Weg, was ganz wichtig ist, nicht sprechen, sonst ist das Wasser entweiht.
Im Christentum wird daraus das in der Osternacht geweihte Taufwasser. Zum Frühstück am Ostersonntag gibt es nach sorbischer Tradition auch Kunsthandwerk auf Ei.
Meine Großmutter hat tatsächlich sich abends am Samstag hingesetzt oder eben Karfreitag schon, hat die Eier verziert. Gekocht waren sie, hart gekocht. Und dann gab es die am Ostersonntagmorgen und man musste sie kaputt machen. Aber das machte irgendwie auch nichts.
Andrea Ring war für uns in Heigendorf. Den Ostermarkt dort können Sie übrigens heute von 11 bis 17 Uhr im Künstlermuseum besuchen. Sie hören Gesegneten Sonntag auf NDR 1 Welle Nord. Moin! Was erzählen die Muster und Ornamente auf den bekannten sorbischen Ostereiern? Davon haben wir eben gehört. Wie man so ein kleines Kunstwerk herstellt, das hat Ina Spielhagen-Göser meiner Kollegin Andrea Ring auch gezeigt.
Ich habe hier ein gereinigtes Ei, einen gläsernen Stecknadelkopf, den ich in ein Streichholz gesteckt habe zur Verlängerung, damit ich besser anfassen kann. Auf das weiße Ei trage ich sozusagen das Grundmuster auf.
Flink tupft Ina Spielhagen-Göser ihr handgemachtes Werkzeug abwechselnd in auf einem Stöfchen geschmolzenes Wachs und auf das Ei.
Es muss schnell gehen. Das ist der Stecknadelkopf, mit dem ich die Punkte auftrage. Punkte stehen übrigens in der christlichen Symbolik für die Tränen Marias. Hier möchte ich eine Blüte bilden und danach werden daran dann die Dreiecke gesetzt.
Für die Blütenblätter hat sie die Spitze einer Gänsefeder dreieckig zugeschnitten. Wie Stuck wirkt das Muster aus Wachs auf der weißen Eierschale. Schon so sehr edel.
Dann tauche ich das in die erste Farbe hinein, trockne das Ei wieder. Da kann man das Grundmuster schon jetzt wunderbar erkennen. Das Muster bleibt weiß, die Grundfarbe sozusagen ist rosa.
Zunächst. Im zweiten Durchgang wird das Muster aus Wachs sorgfältig verfeinert. Gänsefeder, Stecknadelkopf, ein zielgerichteter Tupfer hier, ein Tupfer da.
Und hier kommen jetzt auch noch kleine Blütenblätter hinein.
Dann noch einmal ins Farbbad.
Sorbische Ostereier sind oft bunt, sogar sehr bunt.
Grün soll es sein diesmal. Die Osterhasenfachkraft ist zufrieden.
Das ganze Ei ist hellgrün geworden und das Rosa ist sehr schön deutlich zu sehen. Abtupfen. Bisschen trocknen lassen. Dann kommt noch eine Farbschicht. Noch eine Wachsschicht und noch eine Farbschicht. Und dann ist es fertig. Ich werde es danach wieder in Rot tauchen, sodass es insgesamt ein rotes Ei wird mit rosa und grünen Elementen.
Je nachdem wo, in welchem Farbgang das Wachs die Aufnahme der Farbe verhindert hat. Das löst sie zum Schluss mit dem Föhn und einem warmen, weichen Tuch.
Ja, das Ei ist dann schön gleichmäßig glatt und die Konturen bleiben wunderbar erhalten.
Beim Ostermarkt rund ums Ei im Künstlermuseum war Ina Spielhagen-Göser von Anfang an dabei. Wenn sie das verzierte Osterei aus dem Farbbad holt, bestaunen Zuschauer und Zuschauerinnen den Zauber der sorbischen Tradition.
So ein Überraschungseffekt, wow. Die gucken immer gerne zu bei mir und ich finde das einfach schön. Und dort verkaufe ich die Eier auch.
Der Ostermarkt im Künstlermuseum Heigendorf ist heute von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Guten Morgen, Sie hören Ihr Kirchenmagazin. 7 Wochen ohne, so heißt die Fastenaktion der evangelischen Kirche. Was nach Verzicht klingt, kann aber auch Gewinn bedeuten, sagt Pastorin Christine Oberlin aus Bützow in ihrer Kolumne.
Unser alter Freund hat noch ein Festnetztelefon mit Wählscheibe und langer Schnur. Und wenn er jemanden anruft, dann setzt er sich neben den Telefontisch und nimmt sich Zeit zum Wählen. Ein Smartphone für unterwegs hat er natürlich auch, aber warum sollte er das alte Telefon wegtun, wenn es noch funktioniert? So macht er das mit allen Dingen. Ersetzt wird nur etwas, das kaputt und nicht mehr zu reparieren ist. Genauso macht er es mit seiner Kleidung. Gut angezogen und schick sieht er trotzdem aus. Er ist weder reaktionär noch geizig, er denkt einfach nachhaltig. Wenn er ein neues Buch kauft, verschenkt er dafür ein anderes. Ich habe nie den Eindruck gehabt, dass er sich nichts gönnen würde. Im Gegenteil, das finde ich klasse. Nachhaltigkeit als Lebenseinstellung. Neulich sah ich im Fernsehen Eckart von Hirschhausen mit seinem Programm Mensch Hirschhausen. Es war faszinierend, wie er das Publikum für Naturschutz und Klimaschutz begeistern konnte. Er bewegte sogar alle dazu, mitzusingen. Das Lied der Beatles, All You Need Is Love, hatte er umgedichtet zu All You Need Is Less. Alles, was du brauchst, ist weniger. Es war wohl jede und jeder im Raum und am Bildschirm bewegt und angeregt, mitzumachen. Was brauchst du wirklich? Es geht auch mit weniger. Weniger Klamotten, weniger Schuhe, weniger, na, Sie wissen schon. Es geht um Klimaschutz und das Schonen von Ressourcen, um die Bewahrung der Schöpfung, Lebensgrundlage für uns alle.
Danke an meine Kollegin Christine. Vielleicht versuche ich es ja auch in den kommenden Wochen nochmal mit weniger Süßigkeiten für einen klareren Kopf. Und damit geht Ihr Kirchenpodcast für heute zu Ende. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Claudia Aue bin ich von der Evangelischen Kirche im NDR.